Herzlich willkommen zur Spiritualität an diesem Samstagnachmittag, sagt Ihnen Astrid Mooskopf. Unser Thema ist heute Priester sein und sein Wesen. Über das Priestertum wird heute viel diskutiert. Deshalb befassen wir uns dieses Jahr in der Spiritualität in einer Reihe mit dem Priestertum aus verschiedenen Blickwinkeln. Heute schauen wir auf das Thema Priester sein und sein Wesen. Der Priester darf Kraft seiner Priesterweihe Jesus repräsentieren, das heißt ihn sakramental vergegenwärtigen. Was das genauer bedeutet und wie sich das weiter tiefer ausfaltet, das dürfen wir heute von Professor Christoph Ohly, dem kommissarischen Rektor der Theologischen Hochschule in Köln oder in der Kölner Hochschule für katholische Theologie in Köln, Entschuldigung, hören und von ihm erfahren. Er ist uns live zugeschaltet aus Köln. Ein herzliches Grüß Gott nach Köln, Herr Professor Ohly.
Grüß Gott, Frau Mooskopf, und grüß Gott auch in die Runde aller Hörerinnen und Hörer.
Herr Professor, Sie sind selbst Priester. Das gibt dem Ganzen sozusagen noch die rechte Würze, wenn Sie über das Priestertum sprechen. Und wir sind gespannt, was Sie uns heute in diesem Vortrag Priester sein und sein Wesen zeigen und erklären werden.
Ja, vielen Dank. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich beginne einmal so. Es war kurz vor meinem Abitur. Eine Freundin meiner Eltern, die sich selbst als religiös distanziert bezeichnete, wollte wissen, was ich denn nun beruflich machen werde. Und ich erinnere mich genau, ich sprach über mein Vorhaben, mit dem Theologiestudium zu beginnen, um Priester zu werden. Nun ja, erwiderte diese Freundin meiner Eltern, das ist ja wohl mehr eine Berufung als ein normaler Beruf. Auf meine erstaunte Nachfrage, ob das denn für sie einen Unterschied mache, sagte sie, ja gut, einen Beruf, den wähle ich mir, aber bei einer Berufung kommt ja wohl noch jemand anderes ins Spiel. Und sie fügte etwas unsicher hinzu, oder etwa nicht. Intuitiv und doch fragend hatte diese Gesprächspartnerin das entscheidende Merkmal einer Berufung erfasst. Am Beginn einer Berufung steht eben nicht die Wahl eines Menschen, eine Berufswahl, sondern die Initiative Gottes. Gott, der einen konkreten Menschen in seinen Dienst ruft. Die Tatsache und die Art des Rufes zu entdecken, bedarf nach Ignatius von Loyola der Unterscheidung der Geister, für die der Mensch zahlreiche Hilfen in Anspruch nehmen darf. Zum Beispiel das beständige Gebet, das Leben mit dem Wort Gottes und mit den Sakramenten der Kirche, die geistliche Begleitung und nicht zuletzt die kontemplativ und aktive Stille in geistlichen Exerzitien, Exerzitien geistlicher Einkehrtage, die so, wie es der spanische Jesuit und Diener Gottes Tomás Morales formulierte, zum Kanal der Gnade Gottes wird. Teresa von Avila, die große Lehrmeisterin des Gebetes, spricht ja vom Raum der täglichen Christusfreundschaft, in dem ein solcher Ruf vernommen und so vertieft werden kann, dass er schließlich auf ein freies und verantwortliches Ja des Menschen stößt. Der Begriff und das Wesen der Berufung sind heute offenkundig in einer Krise. Bereits vor einigen Jahren sagte mir einmal ein Seminarist, dass es in seinem Priesterseminar verboten sei, von Berufung zu sprechen. Das sei elitär, das diskriminiere andere kirchliche Berufe und gehöre folglich nicht mehr zum heutigen kirchlichen Sprachgebrauch. Wer die Realität von Berufungen, wie sie uns von den ersten Seiten der Heiligen Schrift an begegnen, nicht ernst nimmt, der steht aber eben in der Gefahr, einem Funktionalismus zu verfallen. Wenn Gott nicht mehr die Initiative des Handelns zugestanden wird, dann ist letztlich alles im Glauben und in der Kirche menschengemacht. Die Kirche wäre demnach eine Zweckgemeinschaft und ihr Glaube menschliches Gedankenkonstrukt. Kirchliche Ämter wären pure Funktionen und der Gedanke einer Berufung letztlich nur eine sinnliche Einbildung. Doch ein solches Kirchenbild und die Infragestellung der Berufung sind verräterisch. Sie sind Ausweis für einen verdunstenden Glauben, der nicht mehr mit dem Handeln Gottes rechnet oder rechnen will. Dann aber ist auch eine Erneuerung der Kirche, über die heute so viel nachgedacht wird, nicht möglich. Die Kirche bliebe, gewollt oder nicht gewollt, mit ihrer Reform auf der Strecke. Es wäre äußere Kosmetik an einer Sozialgestalt der Kirche. Liebe Hörerinnen und Hörer, in unserer heutigen Sendung möchte ich daher unter dem Titel Priester sein und sein Wesen ein nachdrückliches Plädoyer für die Berufung als Ernstfall des Glaubens formulieren. Denn sie hat nach Josef Ratzinger immer, so sagt er, mit der Nachfolge des Kreuzes zu tun, mit dem Heraustreten aus dem eigenen, mit dem Durchkreuzen lassen des bloß sich selbst mögens und sich selbst besorgens. Sie hat zu tun mit unserem Freiwerden durch den Sprung ins Unbekannte des anderen Willens hinein, das uns doch das letztlich Bekannte ist. Gott selbst. Und das heißt, ohne Gott sind folglich die Berufung ebenso wie die Kirche und der Glaube nicht denkbar. Und damit ist, so meine ich, alles klar. Es geht um alles. Es geht um Gott. Das begründet unsere Frage nach dem Sein des Priesters und eben nicht primär nach seinen Funktionen. Funktionen, die er ausübt oder auszuüben bevollmächtigt ist. Und ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, wir werden sehen, dass diese Perspektive des Seins, die Theologie spricht hier von der sogenannten Ontologie, die Rede vom Sein, dass diese Perspektive des Seins die entscheidende ist, um das Eigentliche des Priesters und damit seiner Berufung zu erfassen. Beides macht deutlich, dass Berufung und Sein von jemandem anderes herrührt, nicht aus menschlicher Überlegung oder menschlicher Expertise, sondern aus dem Willen und dem Herzen Gottes. Oder kurz gesagt, der Priester ist in allem, ohne Gott nicht verstehbar. Bitten wir, liebe Hörerinnen und Hörer, bevor wir uns mit unseren Gedanken dem Thema detaillierter nähern, den Heiligen Geist, dass er uns mit seinen Gaben stärke und ermutige und dass er uns zu guten Einsichten und Erkenntnissen führen möge. Einsichten und Erkenntnissen, die uns helfen, den Priester als ein Geschenk des Herrn an seine Kirche verstehen zu lernen. Ein Geschenk in dem und durch das Christus selbst bei seiner Kirche sein will. Deshalb beten wir, ja, komm, Heiliger Geist, erfülle unsere Herzen und entzünde sie im Feuer deiner Wahrheit und Liebe.
Um das Priestersein und sein Wesen geht es heute in der Spiritualität bei Radio Horeb und wir freuen uns dazu, Professor Dr. Christoph Ohli aus Köln zu hören.
Wer oder was ist der Priester? Auf diese Frage gibt es verschiedene Kurzantworten, die jeweils etwas Spezifisches des priesterlichen Daseins und Wirkens berühren. So nennt man beispielsweise den Priester aus biblischer Perspektive oft Diener des Herrn, Diener der Freude, Diener der Barmherzigkeit, Diener der Gnade, Diener der Kirche. Und all das, liebe Hörerinnen und Hörer, erinnert dabei an etwas, was untrennbar mit dem Priester verbunden ist, nämlich, dass der Priester in den Diensten eines anderen, eines Höheren steht. Er steht in den Diensten Gottes, der sich uns in Jesus Christus als wahrer und einziger Priester, als Heiland und Erlöser für alle Menschen geoffenbart hat. Mit anderen Worten, der Priester wird ohne diesen Bezug zu dem anderen, zu Gott, in seinem Dasein und in seinem Handeln nicht verständlich. Mehr noch, er bleibt in seinem Lebensstil und seinem Lebensentwurf unverständlich, wenn das tiefere Fundament seines Lebens, auf dem alles andere aufbaut, nicht erkennbar würde oder eben auch nicht benannt wird. Sein und Handeln des Priesters gehören jemandem anderen, aus dem heraus der Priester erst verständlich wird. Wenn wir also die Frage stellen, was ist ein Priester, liegt die Betonung dabei auf dem Wörtchen ist. Was ist ein Priester? Was kennzeichnet ihn? Was zeichnet ihn aus? Wie kann man sein Wesen und damit das beschreiben, was ihn unverwechselbar macht? Dieser Frage wollen wir vor dem Hintergrund einer vielleicht auch etwas provozierenden Feststellung nachgehen, die der ehemalige Präfekt der Kleruskongregation, Kardinal Claudio Humes, einmal so formulierte. Priester sind für die Kirche und für die Welt nicht nur aufgrund dessen, was sie tun, wichtig, sondern auch aufgrund dessen, was sie sind. Das heißt, nicht der alleinige Blick auf das Handeln, auf Funktionen des Priesters gibt den Weg frei, den Blick frei, den Priester in seinem Dasein zu verstehen, sondern das Bemühen, tiefer auf den eigentlichen Grund seiner Existenz zu schauen. Der emeritierte deutsche Kurienkardinal Paul Josef Cordes formuliert die Dringlichkeit dieser Frage einmal so. Wer bei der Frage nach dem Warum des Dienstes dessen Ursache sucht, muss über das priesterliche Tätigkeitsfeld hinausdenken. Priester sein hat seine entscheidende Qualität nicht in den priesterlichen Aktivitäten, sondern pointiert aus Christus. Was aber, liebe Hörerinnen und Hörer, bedeutet das dann? Nun, der Priester ist Diener des Herrn. Das heißt, er lebt aus dem anderen, er lebt aus Christus, dessen Diener er sein darf. Um diese Grundüberzeugung zum sakramentalen Priestertum zu betrachten, möchte ich von einigen Worten ausgehen, die Benedikt XVI. Zur Eröffnung des Priesterjahres 2010 gesprochen hat. In der Predigt im Rahmen der feierlichen Vesper zum Herz-Jesu-Hochfest sagte der heute emeritierte Papst, sich ganz von Christus vereinnahmen lassen. Um Diener im Dienst des Evangeliums zu sein, ist das Studium verbunden mit einer sorgfältigen und ständigen theologischen und pastoralen Bildung gewiss nützlich und notwendig. Noch notwendiger aber ist jene Wissenschaft der Liebe, die man nur im Herz-an-Herz-Sein mit Christus erlernt. Er nämlich ist es, der uns ruft, das Brot seiner Liebe zu brechen, die Sünden nachzulassen und die Herde in seinem Namen zu führen. Gerade deshalb dürfen wir uns nie von der Quelle der Liebe entfernen, von seinem am Kreuz durchbohrten Herzen. Nur auf diese Weise werden wir fähig sein, wirksam am geheimnisvollen Plan des Vaters mitzuarbeiten, der darin besteht, Christus zum Herz der Welt zu machen. Liebe Hörerinnen und Hörer, will man diese Worte von Benedikt XVI. Auf einen Satz hin zusammenführen, dann lässt sich wohl sagen, der Priester ist ein zweiter Christus. Ein alter Christus, wie es im Lateinischen heißt, ein anderer Christus in dem und durch den Christus selbst, der einzige und wahre Priester, gegenwärtig sein und handeln möchte. Der Priester als anderer Christus. Das verlangt vom Priester die Nähe zu Christus, zum Beispiel im Gebet, im Wort Gottes, in den Sakramenten. Auch in der Buße so zu suchen, dass Christus selbst immer im Priester gegenwärtig bleibt. Und diese Überlegungen rühren an das nähere Verständnis dessen heran, was wir mit den Augen des Glaubens dann im Priester sehen dürfen, einen Diener des Herrn. Ja, Christus selbst, der sich, wie bei Maria, an einen Menschen aus Fleisch und Blut bindet, um den Menschen nahe zu sein, um Menschen zu heiligen, zu retten, zu erlösen. Die Theologie und die Lehre der Kirche und hier insbesondere die Weihe-Theologie des heiligen Augustinus haben diese Grundüberzeugung mit Hilfe der Auffassung vom sogenannten Charakter indelebilis, vom unzerstörbaren Prägemal zum Ausdruck gebracht. Nun, was verbirgt sich hinter dieser Vorstellung? Kirchenvater Augustinus betonte damals gegen die Auffassung des häretischen Bischofs Donatus und der nach ihm benannten Bewegung der Donatisten, also der ganz Reinen, dass die Sünde des unwürdigen Priesters sich nicht auf die Wirksamkeit des Sakramentes auswirke. Christus sei und bleibe allein Träger des sakramentalen Geschehens und somit auch Garant der Wirksamkeit der Sakramente. Mit anderen Worten, es ist Christus selbst, der durch den Priester am Werk ist und dessen Tun auch nicht durch die Sünde des Priesters geschmälert werden kann. Wobei freilich hinzugefügt werden muss, dass auch Augustinus, wie die Kirche bis heute betont, dass der Priester sich um ein heiligmäßiges Leben bemühen muss. Den Grund für diese Auffassung sieht Augustinus eben in jenem Siegel, dass Christus in der Priesterweihe dem Kandidaten in die Seele einprägt und ihn dadurch für immer zu seinem Priester um, oder sagen wir besser, gleichgestaltet. Das Siegel ist das Zeichen einer bestimmten Zugehörigkeit, einer unauslöschbaren Markierung, wir könnten sagen, einer Art Eigentumskennzeichnung. Der Priester gehört mit der Weihe für immer Christus dem Priester an. Und die Kraft dieser Markierung ist Gottes Geist, sodass dieses Versiegeln eines Menschen zum Priester eine Geistesgabe ist, die ihn als solchen erst handeln lässt. Die Kirchenväter verwenden dazu das schöne Bild der Einprägung. Wie das Siegel einen Abdruck in einer Wachsplatte hinterlässt und durch diesen Eindruck für immer etwas, zum Beispiel ein Schreiben, eine Urkunde, einen Gegenstand, als Eigentum des Besitzers, eines Herrschers oder eines Königs kennzeichnet, so nimmt Christus von diesem Menschen mittels des eingeprägten Merkmals, des Siegels auf die Seele für immer Besitz. Besitz, um durch ihn und mit ihm und in ihm als Priester leben und wirken zu dürfen. Die mittelalterliche Scholastik hat diese Beziehung von Sein und Handeln, also von Ontologie und Funktion, in eine sehr einprägsame Formel gebracht. Agere sequitur esse. Das Handeln folgt dem Sein. Das heißt, nur der, der in der Weihe zum Priester geworden ist, vermag dann auch als solcher zu handeln. Das heißt, die Gleichgestaltung mit Christus, die in der Weihe erfolgt, ist somit der seinshafte, also ontologische Grund für das konkrete Tun, für die konkreten Funktionen des Priesters. Sein Handeln in den Sakramenten, in der Verkündigung und so weiter wird also allein auf dieser Grundlage legitim und verständlich. Nun ist diese Gleichgestaltung, liebe Hörerinnen und Hörer, kein geistlicher Automatismus, der den Priester von seinen Bemühen dispensieren würde, ein heiligmäßiges Leben zu führen. Im Gegenteil, die im Sakrament angetragene Christusfreundschaft muss, wie es Benedikt XVI. Formuliert, immer wieder existenziell eingeholt werden. Und der Priester tut das eben dann, wenn er ein geistliches Leben in der Kraft der Sakramente, des Gebetes, des göttlichen Wortes und der Buße führt, eben ein geistliches Leben als Priester. Ein ein geistliches Leben, auf das wir in einer späteren Sendung auch noch einmal zu sprechen kommen werden. Beides bestimmt also, liebe Hörerinnen und Hörer, das Priestertum. Dieses ontologische Moment als Grundlage, das heißt, der Priester ist Christus in der Weihe mittels dieses Prägemals gleichgestaltet worden und Christus lebt fortan in ihm. Und dann das funktionale Moment, das heißt, der Priester wirkt als solcher in seinen Aufgaben, insbesondere dort, wo er in bevollmächtigter Weise die Dienste Jesu, des Lehrens, des Heiligens und des Leidens ausübt. Jetzt kommt das große Aber, liebe Hörerinnen und Hörer. Aber da kommt doch eine Frage auf. Wenn das so ist, was unterscheidet denn dann den Priester von einem Getauften, der in der Taufe doch auch mit Christus gleichgestaltet wurde und, wie es Paulus ja formuliert, auf seinen Tod und seine Auferstehung eingetaucht wurde? Der Getaufte, der Laie, ist doch auch gesalbt. Gesalbt zum Kind Gottes, zum Bruder oder zur Schwester Jesu Christi, zum Tempel des Heiligen Geistes. Gesalbt zum Christen. In ihm lebt und wirkt doch auch gerade der gekreuzigte und auferstandene Christus. Lebt und handelt der Getaufte nicht in der Person Jesu? Oder anders gefragt, besitzt der Priester nur lediglich einige Funktionen mehr als der Getaufte, die ihn eben als Priester, man könnte auch sagen als Funktionär Christi erscheinen lassen? Gewichtige Fragen, die immer wieder auch diskutiert werden. Nun hat aber das Zweite Vatikanische Konzil in Einheit mit der immerwährenden Lehre der Kirche deutlich betont, dass die Weihe den Priester befähigt, in der Person Christi des Hauptes zu handeln. Was heißt das? Christus ist der wahre und einzige Priester, der hohe Priester, durch den wir gerettet sind. Und um seine Sendung durch alle Zeiten hindurch bis ans Ende der Zeiten fortzuführen, berief er aus der großen Schar der Menschen, die ihm folgten, die 12. 12, die er auch Apostel nannte. So lesen wir ja über diesen hoheitlichen Akt des Gottessohnes im Lukasevangelium. Und er verbrachte die ganze Nacht im Gebet zu Gott. Als es Tag wurde, rief er seine Jünger zu sich und wählte aus ihnen 12 aus. Sie nannte er auch Apostel. Christus macht oder Christus schafft die 12 Apostel. Darüber haben wir ja in der letzten Sendung zum apostolischen Amt eingehend nachgedacht. Deshalb noch einmal zur Erinnerung, Christus schenkt den Aposteln in der Kraft des Gebetes Anteil an seiner göttlichen Salbung und überträgt ihnen die Vollmacht seiner Sendung. Sie sollen nun in seinem Namen und in seiner Person als Haupt der Kirche den Menschen das Werk des Heils verkünden und zukommen lassen. Wir sprechen deshalb davon, dass sie in der Person Christi des Hauptes der Kirche handeln. Das heißt, nicht sie selbst sind es, die dort handeln. Das wäre ja vermessen zu sprechen, das ist mein Leib und mein Blut oder ich spreche dich los von deinen Sünden. Nein, es ist Christus selbst, das Haupt der Kirche und der Bräutigam seiner Braut, der sagt, ja, wer euch hört, der hört mich. Oder der den Auftrag erteilt an die 12 Apostel, tut dies zu meinem Gedächtnis. Oder wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Das heißt, im Apostel schenkt sich Christus selbst. Im Apostel wird Christus selbst hörbar. Im Apostel wird Christus selbst vergebend und heilend erfahrbar. Und so, liebe Hörerinnen und Hörer, ruft Christus auch heute aus der Schar der vielen Getauften, der vielen Jünger, junge Männer, die ihm mittels seines eigenen Lebensstils in Gehorsam, in der Armut, also in der Bescheidenheit und in der Ehelosigkeit folgen sollen und denen er selbst durch die Gleichgestaltung mit ihm in der Weihe als Haupt, und das heißt gegenüber der Kirche, und als Bräutigam gegenüber der Kirche als Braut erkennbar und erfahrbar wird. Und hierin, liebe Hörerinnen und Hörer, liegt meines Erachtens neben den Hinweisen aus der Heiligen Schrift, der kirchlichen Tradition und der beständigen lehramtlichen Aussage der tiefste und damit eben eigentlich theologische Grund für die Lehre der Kirche, dass sie sich nicht bevollmächtigt und berechtigt sieht, wie es Johannes Paul II. Ausdrückte, Frauen zum sakramentalen Priestertum zuzulassen. Weil der Priester durch den getauften Mann Kraft der Weihe vergegenwärtigt, repräsentiert wird gegenüber der Kirche, gegenüber der Braut. Und darin tut sich nun bei aller grundlegenden Gemeinsamkeit und Gleichheit in der Taufberufung aller, ich meine ein oder besser gesagt der wesenhafte Unterschied zwischen Getauften und Priestern, also zwischen dem gemeinsamen Priestertum der Taufe und dem hierarchischen, dem sakramentalen Priestertum der Priesterweihe auf. Ein Unterschied, über den das Zweite Vatikanische Konzil Folgendes sagt. Das gemeinsame Priestertum der Gläubigen aber und das Priestertum des Dienstes, das heißt das hierarchische Priestertum, unterscheiden sich zwar dem Wesen und nicht bloß dem Grade nach. Dennoch sind sie einander zugeordnet. Das eine wie das andere nämlich nimmt je auf besondere Weise am Priestertum Christi teil. Der Amtspriester bildet Kraft seiner heiligen Vollmacht, die er innehat, das priesterliche Volk heran und leitet es. Er vollzieht in der Person Christi das eucharistische Opfer und bringt es im Namen des ganzen Volkes Gottes dar. Gläubigen hingegen wirken Kraft ihres königlichen Priestertums an der eucharistischen Darbringung mit und üben ihr Priestertum aus im Empfang der Sakramente, im Gebet, in der Danksagung, im Zeugnis eines heiligen Lebens, durch Selbstverleugnung und tätige Liebe. Soweit das Zweite Vatikanische Konzil. Der Unterschied bedeutet also eine seinshafte Differenzierung, aber keine Trennung voneinander. Denn der Priester ist in seinem Dasein und Handeln auf die Kirche, auf die Gemeinschaft der Gläubigen hin ausgerichtet, während die Gläubigen ohne den priesterlichen Dienst letztlich nicht leben können. Auch wenn das der eine oder die andere heute zu glauben meint. Und genau hiervon kündet die kommunale, die Communio-Struktur der Kirche, in der in allem Tun Getaufte und geistliche Amtsträger aufeinander verwiesen sind. Ich möchte Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, an dieser Stelle zum Nachdenken noch einmal ein anregendes Wort des schon eben zitierten spanischen Jesuiten und Dieners Gottes Tomás Morales mitgeben. Ein Wort, das ich schon oft auch zitiert habe, das aber, so meine ich, sehr schön als Ansporn, aber auch als Bereitschaft für das Leben in der Kirche etwas zum Ausdruck bringt. Tomás Morales formuliert: Ein Laie ohne einen Priester vermag etwas. Ein Priester ohne Laien vermag vielleicht etwas mehr. Doch Priester und Laien gemeinsam vermögen vereint mit Gott alles in dem, der sie stark macht.
Hier ist die Spiritualität am Samstagnachmittag und wir sind eingetaucht zusammen mit unserem heutigen Gast, Professor Christoph Ohly aus Köln, in das Priestertum. Priester sein und sein Wesen lautet der Titel dieser Sendung und wir freuen uns jetzt, weiteres Vertiefendes zu diesem Thema von Professor Ohly selbst zu hören.
Liebe Hörerinnen und Hörer, versuchen wir zum Abschluss unserer Überlegungen hin, das bisher Bedachte noch etwas zu verdeutlichen, indem wir einen, so meine ich, sehr schönen Bildgedanken heranziehen, den Benedikt XVI. Im Jahr 2007 zum Gegenstand seiner Predigt in der Krisammesse am Gründonnerstag gemacht hatte. Er erinnerte dabei an eine beeindruckende Erzählung des russischen Schriftstellers Tolstoi, mit deren Hilfe man sinnbildlich darstellen kann, was in Taufe und Weihe geschieht. Benedikt XVI. Sagte damals, der russische Schriftsteller Tolstoi erzählt in einer kleinen Geschichte von einem strengen Herrscher, der von seinen Priestern und Weisen verlangte, dass sie ihm Gott zeigten, sodass er ihn sehen könne. Die Weisen vermochten ihm diesen Wunsch nicht zu erfüllen. Aber da bot sich ein gerade vom Feld kommender Hirte an, die Aufgabe der Priester und Weisen zu übernehmen. Der König lernte, dass seine Augen nicht ausreichten, Gott zu sehen. Aber nun wollte er wenigstens wissen, was Gott denn tut. Damit ich dir darauf antworten kann, so sagte der Hirte zum Herrscher, müssen wir die Kleider tauschen. Zögernd, aber doch von der Neugier nach der erwarteten Auskunft getrieben, willigte der Herrscher ein, übergab dem Bauern seine königlichen Kleider und ließ sich selber in den einfachen Rock des armen Mannes kleiden. Und nun kam die Antwort. Das tut Gott. Gott hat den heiligen Tausch vollzogen, das Unsere angenommen, damit wir das Seinige empfangen können, Gott gleich werden. Liebe Hörerinnen und Hörer, Benedikt XVI. Verwies damit zunächst auf das Geschehen der Taufe und konstatierte dann, der heilige Paulus gebraucht für das, was in der Taufe geschieht, ganz ausdrücklich dieses Bild vom Gewand. Er sagt, ihr, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Und das geschieht in der Taufe. Wir ziehen Christus an. Er schenkt uns seine Gewänder und die sind keine Äußerlichkeit. Sie bedeuten, dass wir in Seinsgemeinschaft mit ihm treten, dass seine und unsere Existenz ineinander übergehen, sich gegenseitig durchdringen. Ich lebe, aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir, so beschreibt Paulus selber im Brief an die Galater das Geschehnis seiner Taufe. Liebe Hörerinnen und Hörer, und genau das kann analog auch auf das Geschehen bei der Priesterweihe übertragen werden, denn diese Theologie der Taufe kehrt, so formuliert es Benedikt XVI. In dieser Predigt, mit neuer Eindringlichkeit in der Priesterweihe zurück. Und das heißt, um in den Worten von Benedikt XVI. Zu sprechen, wie in der Taufe ein Kleidertausch, ein Schicksalstausch, eine neue Seinsgemeinschaft mit Christus geschenkt wird. So bedeutet Priestertum, dass der Priester nun bei der Spendung der Sakramente in der Person Christi des Hauptes der Kirche handelt und spricht. Er steht bei den heiligen Geheimnissen nicht für sich selbst und redet nicht aus sich selbst, sondern für den anderen, für Christus. In den Sakramenten wird dabei nur ganz dramatisch sichtbar, was Priestersein überhaupt bedeutet, was wir mit unserem Ad Sum, mit dem Ich bin bereit bei der Priesterweihe ausgedrückt haben. Ich bin da, damit du über mich verfügen kannst. Wir stellen uns dem zur Verfügung, der für uns alle gestorben ist, damit wir, die wir leben, nicht mehr für uns selber leben. Und dann fährt Benedikt XVI. Im Blick auf die Priesterweihe fort. Im Augenblick der Priesterweihe hat uns die Kirche diese Realität der neuen Gewänder dadurch auch äußerlich sichtbar und greifbar gemacht, dass wir neu eingekleidet wurden mit den liturgischen Gewändern. In dieser äußeren Gebärde will sie uns den inneren Vorgang und seinen Auftrag an uns deutlich machen. Christus anziehen, sich ihm zu eigen geben, wie er sich uns zugeeignet hat. Dieser Vorgang, das Anziehen Christi, wird bei jeder heiligen Messe durch die Bekleidung mit den liturgischen Gewändern immer wieder dargestellt. Sie anzulegen soll mehr als eine Äußerlichkeit sein. Es ist das immer neue Eintreten in das Ja unseres Auftrages, in das Ich, doch nicht mehr Ich, der Taufe, das die Priesterweihe uns in neuer Weise zugleich schenkt und abverlangt. dass wir in liturgischen Gewändern am Altar stehen, soll uns und den Anwesenden auch sinnenfällig sichtbar machen, dass wir in der Person eines anderen dastehen. Die priesterlichen Gewänder sind also tiefgehender symbolischer Ausdruck für das, was Priestertum bedeutet. Ein, so meine ich, liebe Hörerinnen und Hörer, beeindruckendes Bild. Christus anziehen. Christus anziehen heißt dann, in seiner Person als Haupt der Kirche reden und handeln zu dürfen. Mit dem Ziel einer wahren Ars Celebrandi, das heißt der rechten Weise des Feierns, die dargegeben ist, wo der Priester erkennt, nicht ich, er ist es, der hier handelt. Wenn ich beim Herrn bin, so formuliert es Johannes Paul II., dann ziehe ich mit meinem Hören, Sprechen und Handeln auch die Menschen in die Gemeinschaft mit ihm hinein. Im Vertrauen auf die göttliche Barmherzigkeit, die allen Gläubigen und somit auch und gerade den Priestern hilft, im Sakrament der Beichte aus der Schwäche, aus der Sünde in österlicher Weise wieder aufzuerstehen, darf der Priester es wagen, im Lebensstil Christus gleichförmig zu werden. Johannes Paul II. Formuliert es in seinem Schreiben Pastoris Dabo Vobis zur Priesterausbildung ganz eindrücklich. Die priesterliche Berufung ist im Wesentlichen eine Berufung zur Heiligkeit. Die Heiligkeit ist Vertrautheit mit Gott. Sie ist Nachahmung des armen, keuschen und demütigen Christus. Sie ist vorbehaltlose Liebe zu den Seelen und Hingabe an ihr wahres Wohl. Sie ist Liebe zur Kirche, die heilig ist und uns heiligen will, weil das die Sendung ist, die Christus ihr anvertraut hat. Ja, liebe Schwestern und Brüder, liebe Hörerinnen und Hörer, die Welt braucht ohne Zweifel solche Priester, die die Menschen nicht zu sich, sondern zu Christus führen. Deshalb noch ein letzter Gedanke. Ja, der Priester, so haben wir es formuliert, repräsentiert auf sakramentale Weise Christus als das Haupt der Kirche und vergegenwärtigt sakramental sein Handeln, sein Heil im Hier und Jetzt. Das heißt, der Priester ist so etwas wie ein Repräsentant, ein Stellvertreter Christi. Aber um das nicht misszuverstehen, ist zu klären, was unter dieser Stellvertretung zu verstehen ist. Und auch hier möchte ich noch einmal Benedikt XVI. Zitieren, der einmal sagt, im allgemeinen Sprachgebrauch bedeutet repräsentieren für gewöhnlich, von einem Menschen beauftragt zu werden, um an seiner Stelle anwesend zu sein. An seiner Stelle zu sprechen und zu handeln, weil der Vertretene das nun momentan nicht kann. Aber wir müssen uns fragen, vertritt auch der Priester den Herrn in dieser Weise? Die Antwort lautet nein. Denn in der Kirche ist Christus niemals abwesend. Die Kirche ist sein lebendiger Leib und das Haupt der Kirche ist er, der in ihr gegenwärtig ist und in ihr wirkt. Christus ist niemals abwesend. Er ist sogar auf eine Weise gegenwärtig, die dank der Auferstehung vollkommen frei ist von den Gesetzen des Raumes und der Zeit. Das bedeutet, liebe Hörerinnen und Hörer, dass der Priester in seinen Vollmachten immer in der Person Christi, des Hauptes der Kirche, handelt, nicht in seinem eigenen Namen. Er ist nicht der Stellvertreter, der sich sozusagen an die Stelle Christi setzt. Nein, Christus selbst ist in ihm und durch ihn anwesend. Durch ihn wird Christus und sein Heilswerk sakramental präsent. Das gilt insbesondere für die priesterliche Absolutionsvollmacht im Sakrament der Beichte, für die Konsekrationsvollmacht im Sakrament der Eucharistie, für die Salbungsvollmacht im Sakrament der Krankensalbung. Aber auch in allem anderen Tun löst sich die Gleichgestaltung mit Christus nicht vom Priester. Nein, sie durchdringt ihn auch in allem anderen, sodass sie eben keine Äußerlichkeit wie das Anlegen eines Kleidungsstückes bleibt, sondern zum Ausdruck eines Durchdrungenseins von Christus selbst wird. möchte es noch einmal zum Schluss anders formulieren. Diese Gabe, Christus zu vergegenwärtigen, wird zur Aufgabe des Priesters in seinem Lebensstil, in seinen menschlichen Haltungen, in seinem geistlichen Leben. Aber ebenso, und darauf werden wir dann in den kommenden Sendungen noch eingehender schauen, in den ihm zukommenden Aufgaben und Funktionen. Im Verkündigen, im Heiligen, im Leiten. Liebe Hörerinnen und Hörer, nun hoffe ich, dass dieser Grundansatz zum Wesen des Priesterseins ein wenig deutlich geworden ist. Denn, es muss so deutlich gesagt werden, daran hängt letztlich alles. Ja, man kann sagen, das ist ein Gedanke, mit dem das Priestersein steht und fällt. Und das merken wir heute, wo eben dieser Grundgedanke oft genug in Frage gestellt und der Priester auf reine Funktionen eben zu einem mehr oder weniger geistlichen Funktionär reduziert oder, wir haben darauf verwiesen, gar in seinem Dasein in Gänze in Frage gestellt wird. Vertrauen wir daher, die Priester und alle, die der Herr auch heute zum Priestertum berufen möchte, gerade in dieser Zeit der Krise, zu der nicht zuletzt auch manche Priester selbst beigetragen haben, auf die mächtige Fürsprache der Jungfrau und Gottesmutter, ihm, unserem Herrn und Meister an. Er möge darin bewirken, dass so das Verständnis des sakramentalen Priestertums in der Kirche wieder wachsen und der Priester als das verstanden wird, was er von seinem Innersten her ist, ein Geschenk des Herrn an seine Kirche, in dem und durch den er, Jesus Christus, gegenwärtig ist und wirkt. Beten wir deshalb mit Johannes Paul II. Herr Jesus Christus, du guter Hirte, der du dein Leben hingegeben hast, damit alle das Leben haben. Gib uns, deiner gläubigen Kirche, die über die ganze Welt zerstreut ist, die Fülle deines Lebens und mache uns fähig, davon Zeugnis zu geben und sie den anderen weiterzugeben. Herr Jesus Christus, gib die Fülle deines Lebens allen, die ihr Leben dir geweiht haben zum Dienst in der Kirche. Mach sie glücklich in ihrer Hingabe, unermüdlich in ihrem Dienst, großzügig in ihrer Opferbereitschaft. Ihr Beispiel öffne andere Herzen, dass sie deinen Ruf hören und ihm folgen. Herr Jesus Christus, gib die Fülle deines Lebens den christlichen Familien, damit sie eifrig seien im Glauben und im Dienst an der Kirche und so die Entstehung und Entwicklung neuer geistlicher Berufungen fördern. Herr Jesus Christus, gib die Fülle deines Lebens allen Menschen, besonders den jungen Menschen, die du zu deinem Dienst berufst. Erleuchte sie bei ihrer Entscheidung, hilf ihnen in ihren Schwierigkeiten, stärke sie im Glauben und in der Treue, gib ihnen Bereitschaft und Mut, ihr Leben nach deinem Beispiel hinzugeben, damit andere das Leben haben und es in Fülle haben.
Amen. Amen. Einen herzlichen Dank Ihnen, Herr Professor Ohly, für die Ausführungen zum Priestertum, Priestersein und sein Wesen. Das ist das Thema hier in der Spiritualität heute. Und jetzt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, haben Sie Gelegenheit, hier anzurufen und Herrn Professor Ohly Ihre Fragen dazu zu stellen. Sicherlich haben Sie welche. Es ist ein Thema, das viel diskutiert wird in heutiger Zeit. Und nach diesen Ausführungen können Sie die Gelegenheit wahrnehmen, Ihre Fragen hier sich beantworten zu lassen, live und persönlich. Die Nummer, an der Sie jetzt anrufen können, ist die 089 517 008 008. Nach einer kurzen Musikpause steht Ihnen Herr Professor Ohly zur Verfügung für Ihre Fragen zum Priestertum und dem Wesen des Priesterseins. Das Priestersein und sein Wesen, darüber haben wir heute in der Spiritualität viel gehört, tiefe Gedanken, aus denen ein großer Friede auch vielleicht in Ihre Herzen geflossen ist. Das waren Gedanken von und mit Herrn Professor Christoph Ohly, dem kommissarischen Rektor der Theologischen Hochschule in Köln. Er ist uns live zugeschaltet gewesen und ist es auch immer noch. Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, können jetzt nämlich in den verbleibenden Minuten unserer Sendezeit Fragen zu diesem Thema an Professor Uli richten. Er ist uns, wie gesagt, hier live zugeschaltet und beantwortet Ihre Fragen gern. Mein Name ist Astrid Moskow, nur der Vollständigkeit halber, aber jetzt kommen wir gleich zu unserer ersten Hörerin, die angerufen hat. Sie ruft aus der Schweiz an, es ist Frau Marianne. Hallo, grüß Gott.
Grüß Gott, Herr Professor Dr. Oli, wunderbar, vielen herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Und ich denke, dass wir alle immer sehr für die Priester beten müssen, umso mehr, dass es natürlich mit Nachwuchs und so, und aber die Priester haben ja auch Schwächen, wie wir Menschen sind ja Menschen weiterhin. Ich wollte jetzt aber einfach dieses, erlaube ich mir zu sagen oder fragen. Ich bin mir zwar bewusst, dass alle Priester sehr, sehr viel zu tun haben, aber trotzdem, ich kenne, wenn ich einem Priester irgendetwas fragen will oder so anrufe, dann sage ich immer, entschuldigen Sie bitte die Störung. Und ich kenne viele Priester und es ist nur ein einziger Priester, der sagt, nein, nein, das ist keine Störung. Weil schlussendlich bin ich überzeugt, dass kein Gläubiger einen Priester einfach so anruft zum Spaß, sondern weil er irgendwie etwas ihn fragen möchte, dann würde ich eben eher sagen, dann sollten die halt vielleicht offener sein und einem nicht dann sagen, ja, dass man da sagen muss, entschuldigen Sie bitte die Störung. Oder wie sehen Sie das, Herr Professor Oli?
Ja, vielen Dank für diesen Hinweis, weil da haben Sie vollkommen recht. Ich erinnere mich an das erste Praktikum, das ich als Seminarist bei einem sehr guten Pfarrer gemacht habe. Und da bekam ich einmal mit, weil ich ihn so begleiten durfte, wie auch eine Frau aus der Pfarrei kam und sagte, ah, Herr Pfarrer, ich weiß, Sie haben gar keine Zeit. Und dann hat er gesagt, bitte sagen Sie so etwas nicht. Und warum? Weil er nicht den Eindruck machen will, ich bin gehetzt, ich bin getrieben, ich habe keine Zeit. Sagt er, was ist denn wichtig? Wichtig ist nicht, dass ich, weiß ich nicht, an irgendeiner Sitzung teilnehme, sondern immer da, wo ein Mensch kommt, der etwas möchte, der eine Frage hat. Natürlich muss man da immer auch schauen, um was es sich konkret handelt, aber dann müssen wir uns auch gegenseitig unterstützen. Also dass eben, wie Sie sagen, Gläubige von ihrer Seite aus nicht sagen, ich will jetzt nicht stören, oder dass gesagt wird, ja, ich weiß, Sie haben keine Zeit. Das setzt vielleicht den Priester auch noch mehr unter Druck, dass man immer diesen Eindruck machen müsste, ja, ich habe ja auch wirklich keine Zeit. Also von daher, solche Beziehungen, solche ja, Begegnungen, sage ich mal, normalisieren. Der Priester kann dann immer noch sagen, bitte haben Sie Verständnis, momentan ist es gerade bei mir etwas eng, aber ich melde mich oder können wir es in einer Stunde machen. Also das kann ja auch mal sein. Aber dass man es nicht von vornherein so vorsieht, es kann nicht anders sein, als ist da immer etwas störend oder ich habe keine Zeit oder ähnlich. Also vielen Dank für den Hinweis. Ja.
Ja, vielen Dank dafür. Ein Gruß damit in die Schweiz und wir kommen zu unserer nächsten Hörerin. Es ist Frau Hoffmann. Sie ruft aus Montabaur an. Grüß Gott, hallo.
Ja, guten Tag. Also ich möchte mich erstmal für den Vortrag bedanken, der mich doch in meinen Ansichten bestärkt hat. Und dann hätte ich aber eine Frage, und zwar dieses In persona Christi. Das sehen aber doch auch Priester schon sehr unterschiedlich. Also ich verstehe das Priestersein als etwas Ganzheitliches. Aber ich kenne Priester, die halt sagen, dieses In persona Christi bezieht sich nur auf den Prozess der Wandlung. Und das finde ich doch sehr wenig, weil eigentlich ist doch ein Priester ganzheitlich und immer in persona Christi. Da wollte ich fragen, wie Sie das sehen.
Ja, auch dafür vielen Dank für die Frage. Dass der Begriff ganzheitlich ist wichtig. Wenn man von dem, was wir heute so bedacht haben, ausgeht, wird der Priester in der Priesterweihe ganz in Christus hineingezogen. Deswegen kann ich nicht sagen, es gibt da Bereiche, die Christus nicht gehören. Oder ich kann auch nicht sagen, es gibt so 3, 4 ganz spezifische Bereiche, die allein Christus gehören. Nein, es ist eine ganzheitliche Sache. Und gleichzeitig, gerade die Anruferin zuvor aus der Schweiz sagte ja auch, Priester haben ihre Fehler, ihre Schwächen, weil sie Menschen sind und bleiben. Ja, deswegen muss ich auch immer wieder selbst natürlich bekennen, dass ich hinter dem ein oder anderen Anspruch zurückbleibe und dass die Kraft dazu, Christus wirklich nachzufolgen, nur von ihm herkommt. Und deswegen ich aus dem Sakrament der Eucharistie, aus dem Sakrament der Beichte, aus dem Gebet lebe. Aber ich kann niemals sagen, es gibt so 3, 4 Funktionen, die Christus gehören und alles andere nicht. Ich gebe das mit Christus sein nicht irgendwo ab oder lege es ab, sondern ich bin es. Wir haben ja über dieses Wort ist, was genau. Ist der Priester genau. Nachgedacht. Ja, ganzheitlich ist, glaube ich, ein wichtiger Begriff.
Das verstehe ich halt nicht, dass die Auffassung einzelner Priester da schon so unterschiedlich ist.
Also, ja, es gibt viel zu tun.
Ja, okay, ich danke Ihnen. Gell?
Danke, Frau Hoffmann, für Ihre Frage und aus zeitlichen Gründen muss es heute auch die letzte Frage bleiben in dieser Sendung in der Spiritualität, wo wir über das Priestersein und sein Wesen nachgedacht haben, zusammen mit Professor Christoph Ohli in und aus Köln. Herr Professor Ohli, haben Sie nochmal an dieser Stelle ganz herzlichen Dank für die tiefen Gedanken, die Sie uns geschenkt haben in dieser Reihe über das Priestertum. Wir freuen uns auf die nächste Sendung mit Ihnen, wo wir dann weitere Aspekte des Priestertums, des Priesterseins bedenken werden mit Ihnen zusammen. Würden Sie heute alles, was gesprochen wurde, auch was gedacht worden ist, bei den Hörern in Ihren Segen, Ihren priesterlichen Segen noch einschließen, damit es auch gut verwaltet ist sozusagen?
Das tue ich gerne, ja. Auf die Fürsprache der Jungfrau und Gottesmutter Maria, des heiligen Josef und des heiligen Johannes Paul II. Segne euch und begleite euch in all euren Anliegen, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Ganz herzlichen Dank nochmal an Sie, Herr Professor Ohli. Danke auch an die Zuhörer für die Fragen, die Sie hier mit eingebracht haben. Ihnen allen Gottes Segen und besonders jetzt Ihnen, Herr Professor Ohli, und eine frohe Osterzeit, die noch bleibt.
Danke, gleichfalls.
Wiederhören. Einen schönen Tag und Gottes Segen wünsche ich Ihnen. Mein Name ist Astrid Mooskopf.